Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.
Des Friedens wieder leuchten,
wo alle Menschen doch so gern das Dunstgewölk verscheuchten.
Soll immer denn der blutige Strom das Glück der Welt verheeren?
Steht nirgendwo ein Gottesdom,
der Todesflut zu wehren?
Starb nicht einst am Kreuz ein Mann,
die Menschenheit vom Bösen, von Neid und Hass und Teufelsbann für immer zu erlösen?
O Jesus, hör, die Menschheit weint und fleht um deinen Segen.
Behäupt dich, neigen Freund und Feind sich dir auf allen Wegen. Kühn Antwort von dem Kruzifix, mir scheint das Bild das Leben.
Die Augen seh ich zornigen Blicks dich übers Land erheben.
Schweigt, eure Demut ist zu klug, ich helfe nicht zum Siege.
Was scherzt mich wer mit Lug und Trug,
gewinne und unterliege.
Dafür die Menschheit starb bereut,
spart euch Gebet und Klage.
Schlagt ihr doch euren Gott ans Kreuz mit jedem neuen Tage.
Schlagt ihr doch euren Gott ans Kreuz mit jedem neuen Tage.
Soll niemals denn der stille Stern des Friedens wieder leuchten,
wo alle Menschen doch so gern das Dunstgewölk verscheuchten?
Soll immer denn der blutige Strom das Glück der Welt verheeren?
Steht nirgendwo ein Gottesdom,
der Todesflut zu wehren?
Hallo, liebe Leute, heute ist wieder einmal Sonntag, Zeit für das anarchistische Radio. Darf ich herzlich begrüßen. Thema unserer heutigen Sendung wird eine kleine Nachlese zu unserer Filmreihe, die wir als Gruppe Schwarzwurzeln im Café Loligo gemacht haben, sein. Und zwar haben wir da aus der Reihe Vergessene Opfer des Nationalsozialismus von Angelika Schuster und Tristan Sindelgruber, also freien Schnittpunkt, einige Filme gezeigt über das Thema Rosa Winkel, Häftlinge, Verfolgung, Homosexuelle im Nationalsozialismus haben wir schon einmal in einer unserer Sendungen gesprochen. Und heute soll es in erster Linie um das Thema Spielgrund gehen, also die sogenannten Kinderfachabteilungen am psychiatrischen Krankenhaus am Spielgrund, wo ebenfalls aus der Reihe Vergessene Opfer ein Filmdokument entstanden ist, ein sehr ausführliches Interview mit Friedrich Zarel, einem Opfer, der als Kind viele Jahre am Spielgrund zugebracht hat und dem sein damaliger Peiniger, der Primarius Gross, auch noch in seinem späteren Leben durch Gerichtsgutachten erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat, um es einmal so zu formulieren. Aber ein wesentlicher Punkt unserer heutigen Sendung soll sein, dass die Vorgeschichte dieser Eugenik, dieses rassistischen Biologismus beleuchtet werden soll, weil oftmals wird das gerne alles auf Adolf Hitler und seine Nazi-Bande alleine abgetan und sozusagen die ideologischen, geistigen Väter, die Vorläufer in der Wissenschaft, die diesen der Rassenbiologismus den Weg bereitet haben, werden oft sehr gerne verschwiegen. Gerade in der Naturwissenschaft, der Medizin und Biologie gibt es zum einen einen Missbrauch dieser Wissenschaft durch die Nationalsozialisten, auf der anderen Seite ein opportunistisches Anbiedern von Wissenschaftlern an die Nazis und zum anderen eine direkt in diesen Wissenschaften des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, zum Teil auch schon des 18. Jahrhunderts, ideologisch grundgelegte Basis für das, was die Nazis dann in übelster Weise tatsächlich in die Tat umgesetzt haben. Also gesagt, am Beispiel Spielgrund, also das ist das psychiatrische Krankenhaus auf der Baumgartner Höhe in Wien und dieses Gebäude, also der Gebäudekomplex, wurde oftmals umbenannt, weil er nicht eben gerade positiv beleumundet war. Also zurzeit heißt dieses ganze Objekt Sozialmedizinisches Zentrum Otto-Wagner-Spital. Wie gesagt, psychische und neurologische Erkrankungen konnten zum einen über lange Zeiten nicht effektiv behandelt oder auch nicht als solche erkannt werden. Diese Menschen galten oft als besessen, wurden dann Opfer von Exorzisten, im Rahmen von Inquisitionsprozessen Opfer von Hexenverbrennungen etc. etc. Und in Österreich wurde erstmals auf institutioneller Ebene 1784 von Josef II. Der sogenannte Narrenturm im Komplex des alten allgemeinen Krankenhauses installiert und geschaffen. Und dort wurden Menschen, die der psychisch auffällig waren oder an bestimmten neurologischen Krankheiten litten, ganz einfach verwahrt und brutal misshandelt, also angekettet mit Kalt-Warmbädern und Schlägen und vielen anderen Maßnahmen traktiert. Und in weiterer Folge wurde dann im Jahr 1853 die Niederösterreichische Landesirrenanstalt auf dem Bründelfeld, also es liegt im heutigen 9. Wiener Gemeindebezirk, gegründet, das sich aber nicht wesentlich von diesem Narrenturm unterschieden hat. Dann die ideologische Basis aus den Naturwissenschaften wurde im Wesentlichen von Charles Darwin gelegt mit seinem Buch On the Origin of Species by Means of Natural Selection or Preservation of Favored Races in Struggle for Life hat dieser Naturwissenschaftler Charles Darwin quasi eine gewisse Revolutionierung für die Naturwissenschaften seiner Zeit gelegt, die im Prinzip noch von christlichen Schöpfungsglauben geprägt waren. Allerdings haben diese Theorien Darwins auch einen Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Also da ging es konkret um die Selektion, also der Kampf ums Dasein und diese Thesen wurden dann von zahlreichen Nachfolgern, zum Teil Naturwissenschaftlern, zum Teil Philosophen, aber auch Politikern und anderen, sozusagen diese Bilder aus dem Tier- und Pflanzenreich direkt auf menschliche Gesellschaften übertragen, was wir heute sozusagen unter dem Begriff Sozialdarwinismus verstehen. Im deutschen Sprachraum war ein wesentlicher Exponent dieses Sozialdarwinismus der Zoologe und Naturphilosoph Ernst Haeckel. Nach diesem Menschen ist übrigens im 23. Bezirk auch eine Straße benannt. Aber Der eigentliche Begriff der Eugenik wurde von Francis Galton eingeführt, das war sozusagen ein weitschichtiger Verwandter, ein Vetter von Charles Darwin. Und der hat unter dem Begriff Eugenik einen Diskurs ausgelöst, sozusagen, dass sich die englischen Eliten gezielt durch staatliche Förderung zur frühen Heirat entschließen sollen und möglichst viele Nachkommen zeugen sollen. Und auf der anderen Seite sollten eben Menschen, die diesem Ideal nicht entsprochen haben, miteinander ausgeschaltet werden. Und dazu darf ich zum einen ein wörtliches Zitat von Charles Darwin bringen, der Galton maßgeblich beeinflusst hat, und einen kurzen Beitrag zur Definition und sozusagen unter Eugenik, was im Deutschen Reich, also dann im unter Rassenhygiene firmierte, zu verstehen ist. Also die Eugenik, die Wissenschaft vom guten Erbe, die in Deutschland vorwiegend als Rassenhygiene bezeichnet wurde, ist gewissermaßen die Vorläuferin der modernen Humangenetik. Sie nahm als Wissenschaft für sich in Anspruch, bestimmen zu können, was als gutes Erbgut unter Anführungszeichen zu gelten habe. Als positive Eugenik zielte sie auf die Verbesserung des Erbgutes durch züchterische Maßnahmen und als negative Eugenik erstrebte sie die Beseitigung schlechten Erbgutes aus der Erbmasse, modern gesprochen aus dem Genpool einer Bevölkerung. Rassenhygiene und Sozialdarwinismus sind zwar eng verwandt, sie sind aber nicht identisch. Sozialdarwinismus bedeutet die Übertragung darwinistischer Vorstellungen auf gesellschaftliche Verhältnisse, während Rassenhygiene oder Eugenik das praktische Eingreifen des Menschen in seine Entwicklung aufgrund von Darwins Lehren und von Erkenntnissen der Vererbungslehre und Genetik beinhaltet. In Darwins Werk Abstammung des Menschen von 1871 sind eugenische Gedanken gleichsam embryonal angelegt, und er schreibt dann wörtlich: Unter den Wilden werden die an Körper und Geist Schwachen bald eliminiert. Die Überlebenden sind gewöhnlich von kräftigster Gesundheit. Wir zivilisierten Menschen dagegen tun alles Mögliche, um diese Ausscheidung zu verhindern. Wir erbauen Heime für Idioten, Krüppel und Kranke. Wir erlassen Armengesetze, unsere Ärzte bieten alle Geschicklichkeit auf, um das Leben der Kranken so lange als möglich zu erhalten. Wir können wohl annehmen, dass durch die Impfung Tausende geschützt werden, die sonst wegen ihrer schwachen Widerstandskraft den Blattern zum Opfer gefallen wären. Infolgedessen können auch die schwachen Individuen der zivilisierten Völker ihre Art fortpflanzen. Niemand, der etwas von der Zucht für Haustiere kennt, wird daran zweifeln, dass dies äußerst nachteilig für die Rasse ist. Es ist überraschend, wie bald Mangel an Sorgfalt oder auch übel angebrachte zur Degeneration oder domestizierten Rasse führt. Ausgenommen im Falle des Menschen selbst wird auch niemand so töricht sein, seine schlechtesten Tieren Fortpflanzung zu gestatten. Und eben, wie gesagt, diese Idee oder dieser Satz von Darwin hat eben seinen Vettern Francis Galton maßgeblich beeinflusst und die Eugenik unter Anführungszeichen als Wissenschaft entwickelt, und genau diese Grundsätze waren ein wesentlicher ideologischer Input für die Nationalsozialisten. Das Haus am Spielgrund, diese sogenannte Krankenanstalt am Spielgrund, also oder am Steinhof, hatte eine relativ lange Geschichte, und sie war im Wesentlichen in zwei Trakte aufgeteilt. Zum einen das, was wir heute als psychiatrisches Krankenhaus kennen, und zum anderen jenen Teil, den wir heute als Lungenheilstätte kennen. Historisch war das so, dass der gesamte Komplex ein psychiatrisches Krankenhaus war. In dem einen, der heute noch als psychiatrisches Krankenhaus dient, wurden die Pavillons sozusagen nummeriert, da wurden sozusagen die psychisch oder neurologisch Kranken des gemeinen Volkes versorgt, unter Anführungszeichen, und auf der anderen Seite, dem heutigen pulmologischen Zentrum, wurden psychisch Kranke, neurologisch Kranke aus sagen, gehobenen Familien, Adelskreisen, gehobenes Bürgertum und so weiter behandelt. Und der augenfällige Unterschied zwischen den beiden Trakten besteht ja immer noch darin, dass auf der einen Seite die Pavillons ganz einfach Nummern haben und auf der anderen Seite die Pavillons Namen, so klingende Namen wie Rosenvilla, Hermann, Annenheim und dergleichen haben. Wie gesagt, in diesem psychiatrischen Zentrum hat man schon zum ersten Mal eine massive Selektion an Patienten bemerkt, und zwar in der Zeit des Ersten Weltkrieges, nämlich zwischen 1914 und 1918, als die Versorgungslage in der Stadt Wien und Umgebung schon ziemlich schlecht war, fielen fast 3000 Patientinnen und Patienten dieser dramatischen Nahrungsmittelknappheit, Infektionskrankheiten und dergleichen zum Opfer. Nur wenig später haben die Wiener Strafrechtsexperten, also der Strafrechtsexperte Karl Binding, der bereits auch 1920 verstorben ist, und sein Kollege, der Psychiater Alfred Hoche, in einer Schrift die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre Form, erstmals diesen Begriff lebensunwert geprägt und sind dafür eingetreten, diese unheilbar Kranken zu töten. Binding und Hoches Veröffentlichung ist unter anderem auch einer der Auslöser für die Euthanasie-Diskussion in der damaligen Weimarer Republik. Wenig später, in den 20er Jahren, also konkret 1924-25, gründete sich die Wiener Gesellschaft für Rassenpflege, deren Vorsitz der aus Hamburg nach Wien berufene Universitätsprofessor Dr. Otto Reche, Vorstand des Anthropologischen Institutes der Universität Wien, übernommen hat. Sein Stellvertreter fungierte der Hygieniker und Universitätsprofessor Heinrich Reichel. Bei der Verbreitung rassenhygienischen Gedankenguts an den Universitäten und auch an der Öffentlichkeit spielte diese Gesellschaft vor 1938 eine zentrale Rolle. Ihre Mitglieder waren zum Teil sehr angesehene Wissenschaftler der Wiener Universität und des Wiener Universitären Lebens, entstammten in aller Regel dem deutsch-völkischen und antisemitischen akademischen Milieu. Und wie gesagt, 1927 wurde dann auch ein weiteres Buch des katholischen Theologen Dr. Josef Mayer veröffentlicht, worin Thesen zur gesetzlichen Unfruchtbarmachung Geisteskranker propagiert worden sind und die Sterilisierung sogenannter Geisteskranker mit den Gesetzen der katholischen Moraltheologie für vereinbar erklärt worden sind. Innerhalb der katholischen Kirche bleibt diese theologische Meinung, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, aber eher eine Minderheitenposition. Wie gesagt, also diese sogenannten naturwissenschaftlichen Grundlagen haben sicherlich Adolf Hitler in seiner Wiener Zeit maßgeblich geprägt. Und man darf eins nicht vergessen, dass gerade solche unter Anführungszeichen immer rassenhygienische, eugenische und sonstige Ideen und Inhalte sich nicht nur auf die völkischen und antisemitischen Kreise der Gesellschaft und des Wissenschaftsspektrums beschränkt hat, sondern durchaus auch von Exponenten der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung im weitesten Sinne, sei es sozialdemokratischen Ursprungs, sei es später dann marxistisch-leninistischer Ausrichtung, aber auch anarchistischer Ausrichtung, wurden eugenische Positionen durchaus gut geheißen und in das Repertoire ihrer gesellschaftspolitischen Grundsätze aufgenommen. Ich sage zum Beispiel, in Wien wird im Konkreten der durchaus anerkannte und auch durchaus verdienstvolle Sozialpolitiker Julius Tandler zu erwähnen, der sicherlich nach dem Ersten Weltkrieg beim Aufbau des Wiener Gesundheits- und Sozialwesens durchaus große Verdienste für sich in Anspruch nehmen kann, hat aber sehr wohl, und das war damals Mainstream in der Medizin, die Auffassung vertreten, dass eben sogenannte irre, geisteskranke Alkoholiker und dergleichen sozusagen nur enorme Kosten verursachen und der Gesellschaft keinen Nutzen bringen, und hat eben auch gewisse Maßnahmen zur Verhinderung sogenannten erbkranken Nachwuchses und dergleichen propagiert. Also wie gesagt, das war keineswegs eine Erfindung der Nazis, das gab schon lange vorher und wurde auch weit über diesen völkisch-nationalistischen Bereich hinaus vertreten. Wie gesagt, unmittelbar nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland 1930, am 30. April, hat Hitler als Reichskanzler eine Zentralstelle für Rassismus und Rassenhygiene geschaffen, und die Rassismus und Rassenhygiene waren ab sofort zentraler Bestandteil der NS-Staatsideologie. Nur kurze Zeit darauf, am 14. Juli 1933, wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses verabschiedet, aufgrund dessen bis 1940 an die 360.000 Menschen im damaligen Deutschen Reich zwangssterilisiert wurden. Nur ein Jahr später, im April 1934, also am 3. April konkret, gab es einen Erlass des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Gesundheitswesens. Das klingt ziemlich unverfänglich, aber dadurch wurde die Schaffung eines flächendeckenden Netzes von Gesundheitsämtern ermöglicht, denen die praktische Durchführung der Erb- und Rassenpflege obliegen ist. Und wieder ein Jahr später, jetzt mehr als ein Jahr später, 1935, wurden die sogenannten Nürnberger Gesetze erlassen. Der Beschluss der Nürnberger Gesetze auf dem Reichsparteitag in Nürnberg beinhaltete konkret also das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes, also ein Blutschutzgesetz, und das verbietet einerseits die Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden sowie jeden außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen Blutes. Andererseits die Beschäftigung von deutschen weiblichen Staatsangehörigen unter 45 Jahren in einem jüdischen Haushalt war verboten. Nach dem Reichsbürgergesetz gilt nur noch Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blut als Reichsbürger. Juden werden bloß als Staatsangehörige eingestuft, die keinen Anspruch auf den Genuss staatsbürgerlicher Rechte haben. Und nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich mit dem 12. März 1938 wurden auch diese Gesetze selbstverständlich für das Gebiet Österreichs übernommen. Und damit setzte sich ja auch der Umbau des vormals österreichischen Gesundheitssystems nach dem Vorbild des Altreichs durch. Die Wiener Gesundheitsämter beginnen mit einer erbiologischen Bestandsaufnahme der gesamten Wiener Bevölkerung in Form einer Erbkartei und einer Sippenregistratur, in der alle sogenannten Minderwertigen erfasst werden sollen. Bis 1945 werden rund 700.000 Karteikarten erstellt. Bald nach dem Anschluss wird die jüdische Bevölkerung systematisch aus allen Bereichen des Gesundheits- und Wohlfahrtswesens ausgeschlossen. Die nun auch in Österreich in Kraft tretenden antijüdischen Gesetze und Bestimmungen bringen die jüdischen Ärztinnen und Ärzte sukzessive um ihre soziale wie ökonomische Existenz. Einem Großteil von ihnen gelingt die Flucht ins Ausland, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Die Vertreibung bezieht sich auch auf die jüdischen Hochschullehrer und großteils durch Ärzte, die aus der NS-Bewegung kommen, ersetzt werden. Und wie gesagt, kurz darauf wurde auch den jüdischen Ärzten in Österreich die Approbation entzogen. Sie durften nicht mehr als Krankenkassenärzte arbeiten und ihre Aktivitäten waren auf die Behandlungen von Jüdinnen und Juden beschränkt. Sogenannte Arier durften sie nicht mehr behandeln. Und 1939 kam es zu einem relativ folgenschweren Ereignis, dem sogenannten Fall Knauer. Die Eltern eines Kindes, also eines Kindes namens Knauer, das Kind wird immer als Kind K geführt, haben ein Ersuchen an Hitler gerichtet, ihrem schwerbehinderten Kind den Gnadentod zu gewähren. Und das gab dann schlussendlich den Anstoß zu den Angriffnahme der Kindereuthanasie generell. Bereits am 18. August 1939 erging ein geheimer Erlass des Reichsinnenministeriums, der alle Hebammen und leitenden Ärzte und Ärztinnen von Entbindungsanstalten und geburtshilflichen Abteilungen verpflichtete, anfallende sogenannte Missgeburten, darunter verstand man unter Anführungszeichen Idiotie, Mongolismus, also sprich Trisomie 21, Mikro- und Rhizocephalus und Missbildung der Extremitäten. Und Kleinkinder bis zum dritten Lebensjahr mit diesen Leiden mussten zwingend an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Dieser Erlass war dann praktisch der Auftakt zur organisierten Kindereuthanasie. Bereits am 1. September 1931, also kurz nach dem, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wurde dann die Ermächtigung Hitlers zur Gewährung des Gnadentodes für unheilbar Kranke veröffentlicht und beziehungsweise rückdatiert. Mit der Durchführung der Euthanasieprogramme wurden die Leiter der Kanzlei des Führers, Reichsleiter Philipp Bühler und Hitlers Begleitarzt, der Universitätsprofessor Dr. Karl Brandt, beauftragt, die schon einige Monate zuvor mit der Organisation der Kindereuthanasie begonnen hatten. Da die sogenannte KDF unter keinen Umständen mit den Euthanasiemorden in Zusammenhang gebracht werden darf, schaffen Bühler und Brandt gemeinsam mit einem gewissen Ministerialrat Dr. Herbert Linden vom Innenministerium einige Tarnorganisationen, deren Zentrale ihren Sitz in der Berliner Tiergartenstraße 4 hat. Daher geht dann diese ganze Aktion unter der Bezeichnung T4 in die Geschichte ein. Ups, kleines Problem. Wie gesagt, die massiven Mordkampagnen, die damit eingesetzt haben, also im Konkreten 1941 im April mit der Aktion 14F13, benannt nach dem entsprechenden Aktenzeichen des Inspekteurs der Konzentrationslager beim Reichsführer SS, also T4, und die Ärztekommissionen selektierten nicht mehr arbeitsfähige oder missliebige KZ-Häftlinge, die dann sofort in den Euthanasieanstalten ermordet worden sind. Also wie gesagt, man hat dann begonnen, eben alles, was nicht den ökonomischen Zwecken des Dritten Reiches dienstbar war, zu vernichten. Und wie gesagt, es gab ansatzweise einigen Widerstand in bestimmten Krankenhäusern und Pflegeheimen, unter anderem die Visitatorin der Salzburger Ordensprovinz der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul, Schwester Anna Bertha von Königsegg, wurde verhaftet, nachdem sie in einem Brief an Reichsstatthalter Friedrich Rainer gegen den Transport, der in ihrem Ohr einer anvertrauten Pflegerin protestiert hat und die Mitwirkung ihrer Schwestern am Abtransport verboten hatte. Während der Haft wurden die Patientinnen aus der Anstalt Schernberg abtransportiert. Die besagte Schwester Anna Bertler kommt nach 4 Monaten Gestapohaft im August 1941 mit der Auflage frei, Salzburg umgehend zu verlassen. Weitere Verschärfungen sind dann 1941 in Kraft getreten, konkret am 23. und 24. April. Die Konferenz des Reichsjustizministeriums unter der Leitung des Staatssekretärs Franz Schlegelberger im Berliner Haus der Flieger, etwas seltsamer Name, an der der gesamte Führungskorps der deutschen Justiz teilgenommen hatte, hat unter anderem Viktor Brack von dieser KDF-Organisation und Professor Dr. Werner Heide, einer der T4-Obergutachter, die anwesenden Generalstaatsanwälte und Landesgerichtspräsidenten von der Durchführung der Aktion T4 in Kenntnis gesetzt, die von jeder Störung durch Richter und Staatsanwälte freizuhalten gewesen sei. Schlegelberger verpflichtete die Generalstaatsanwälte, alle Eingaben und Strafanzeigen, die die NS-Euthanasie betreffen, nicht weiter zu verfolgen. In der Wiener Anstalt am Steinhof trifft gleich im Mai 1941 ein Transport mit 23 jüdischen Kindern aus einem Heim im Wiener 19. Bezirk in der Langergasse 12 ein und die Pflegerin, die bisher in einer Fürsorgeeinrichtung der israelitischen Kultusgemeinde untergebracht worden sind, wurden dann eben nach Steinhof auf den Spielgrund in diese Kinderfachabteilung überstellt und keines dieser Kinder hat diese Maßnahme, also diese Einweisung auf den Spielgrund überlebt. Der Leiter der Wiener Städtischen Jugendfürsorgeanstalt am Spielgrund, ein gewisser Dr. Erwin Jekelius, rückte zur Wehrmacht ein und vorübergehend hat dann ein gewisser Dozent Hans Bert und eine Frau Dr. Margarete Hübsch die Leitung der Anstalt am Spielgrund übernommen. Die Umbenennung der Wiener Städtischen Jugendfürsorgeanstalt am Spielgrund in Heilpädagogische Klinik der Stadt Wien am Spielgrund erfolgte dann 1942. Franz Stangl, ein Kommandant des Vernichtungslagers Sobibor, also der dort die Aktion Reinhard maßgeblich organisiert und durchgeführt hat, löst im August den ebenfalls aus Hartheim versetzten Reichsleiter Franz Reichleitner in dieser Funktion ab. Der aus Leipzig stammende Nervenfacharzt Dr. Illing übernimmt dann die Leitung der sogenannten Heilpädagogischen Anstalt am Spielgrund. Und ab 1942 kann man sagen, dass die noch in der Anstalt befindlichen jüdischen Pfleglinge durch die Zentralstelle des Inspekteurs der Sicherheitspolizei, also im konkreten Alois Brunner geleitete Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien abtransportiert worden sind. Im September und Oktober werden alle diese Deportierten nach Theresienstadt, Minsk und Mali Trostenice bezogen, wo nahezu alle Deportierten ermordet worden sind. Die erste Phase dieser grauenhaften Aktion 14F13 wird 1943 beendet. Am 8. Mai 1943 werden dann von 106 Mädchen und Frauen aus der Diakonieanstalt Bad Kreuznach nach Wiensteinhof verlegt. Es handelt sich hierbei offenbar um den ersten Sammeltransport, der im Zuge der Aktion Brand auf den Steinhof gelangt ist. Diese Aktion ist nach ihrem Hauptorganisator, eben diesen Dr. Karl Brand, benannt, der 1939 von Hitler mit der Euthanasie beauftragt worden ist. Und ab diesem Zeitpunkt werden praktisch auch am Steinhof alle anstaltsfremden Patienten die bevorzugte Opfer von Hunger- und Infektionskrankheiten wurden verlegt und die anderen Patienten, die nicht an diesen Krankheiten starben, wurden nach Bad Kreuznach transportiert und dort ermordet. Also und Sterberate auch an Infektionskrankheiten und dergleichen betrug in diesen Anstalten wesentlich mehr als 80%. Dann im Jänner 1944 begann der vormalige T4-Gutachter und Leiter des Referats für Nerven- und Geisteskranke und Süchtige im Hauptgesundheitsamt Wien, eben dieser Dozent Berter, der vorhin schon erwähnt wurde, und den ärztlichen Leiter Alfred Mautzka am Steinhof ablöste, wurde diese Euthanasie in der Anstalt noch wesentlich intensiviert und die Sterblichkeit nimmt unfassbare Ausmaße an. Dieser Dozent Berter wird 1945 über Empfehlung eines gewissen Professor Dr. Max de Grinis zum außerplanmäßigen Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien ernannt. 1944 erfolgte dann die Räumung der Anstalt Gugging, die gewissermaßen in Ausweichkrankenhaus aus der Stadt Wien umgewandelt worden ist und über 280 arbeitsfähige Pflegelinge, großteils Kinder und Jugendliche, werden auf den Steinhof gebracht. Mehr als ein Drittel dieser Patienten erlebt das Ende des Jahres 1945 nicht. Die zweite Phase der Aktion 14F13 beginnt. Insgesamt werden mehr als 8000 Häftlinge der KZs Dachau, Mauthausen und Gusen den Tod in der Gaskammer von Schloss Hartheim finden. Im ausgehenden Jahr 1944, am 6. September, geht der Runderlass des Reichsministeriums wegen geisteskranker Ostarbeiter und Polen. Diese sollen in Sammelstellen darunter Mauer Oehling konzentriert werden. Dauerhaft unfähige Zwangsarbeiter werden ebenfalls Opfer der Euthanasie im Schloss Hartheim, das ist eine berüchtigte NS-Tötungsanstalt. Also Hartheim wird dann im Februar 1945 wieder ein Kinderheim und kleinere Transporte aus dem Altersheim Liesing, dem Versorgungshaus Lenz, das heute Geriatriezentrum am Wienerwald heißt, und aus dem Altersheim in Mauerbach treffen am Steinhof ein. Die dort grassierenden Infektionen und vor allem die Hungersnöte raffen einen Großteil der Pflegelinge ziemlich rasch dahin. Und das Leiden dieser Patienten war aber mit Kriegsende 1945 noch lange nicht beendet. Die Befreiung der Anstalt Wiensteinhof durch die Rote Armee konnte die mangelnde medizinische Versorgung und die Lebensmittelknappheit natürlich nicht beseitigen. Also die Lebensmittelversorgung ist praktisch zur Gänze zusammengebrochen und die von den Nazis herbeigeführten Zustände der Überbelegung, die Infektionskrankheiten und die systematische Unterernährung der Pflegelinge bewirkten auch in den Monaten nach dem Krieg ein dramatisches Massensterben. Die Sterberate erreichte im Jahr 1945 42,76%, praktisch ein Höhepunkt, und das nach Ende des Zweiten Weltkrieges, weil eben die Menschen, die sozusagen das Glück hatten, zwar den Nazi-Terror zu überleben, aber aufgrund von Krankheiten, Schwäche und Hunger dann eben nach 1945 noch den Tod gefunden hatten. Insgesamt sind wahrscheinlich dem Hungersterben am Steinhof im Zeitraum zwischen 1941 und 1945 mehr als 3.500 Patienten zum Opfer gefallen. Der Direktor der Anstalt am Steinhof, Dozent Berthe, wird verhaftet und von der Stadt Wien außer Dienst gestellt. Nach einer kurzen Haftzeit wird er allerdings zur Prosekturen am Steinhof wieder angestellt. Also am 30. April hat sich Hitler quasi selbst umgebracht und um sich sozusagen seiner Verantwortung für diese ganzen Verbrechen zu entziehen. Und im Mai 1945 erfolgt formal die Auflösung der Wiener Städtischen Nervenklinik am Spiegel aufgrund dieser sogenannten Kinderfachabteilung. Der ärztliche Leiter zum damaligen Zeitpunkt, ein gewisser Dr. Rudolf Lohnauer, begeht ebenfalls mit seiner gesamten Familie Selbstmord, um sich der Nachkriegsjustiz zu entziehen. 1946, im Beginn des Mauthausen-Prozesses in Dachau, unter den 58 Todesurteilen befindet sich auch jenes von Vinzenz Noel, dem Heizer im Krematorium des Tötungsheimes Hartheim. Und 1946 hat das Wiener Volksgericht den ehemaligen Leiter der Kinderfachabteilung am Spielgrund, also den Vorgesetzten des Primarius Grossling, Dr. Illing, wegen Meuchelmordes zum Tode verurteilt. Die ihm unterstellte Ärztin Marianne Türk zu einer 10-jährigen Freiheitsstrafe. Für den Zeitraum von Juli 1942 bis April 1945 gestehen beide die Mitwirkung an rund 200 Tötungen von Kindern. Dieses Urteil spiegelt nur die ernsthaften Bemühungen wider, mit denen vorerst auch in Österreich unter dem Druck der Alliierten eine konsequente strafrechtliche Verfolgung von NS-Tätern angestrebt wurde. So werden Volksgerichtsverfahren gegen eine Reihe von NS-Euthanasie-Tätern abgewickelt, darunter eben auch gegen den ehemaligen ärztlichen Direktor der Anstalt Steinhof, Hans Bertha. Das wird jedoch bald eingestellt. Und wichtige NS-Medizinverbrecher, darunter zwei Hauptverantwortliche für die NS-Euthanasie, Karl Brandt und Viktor Prag, wurden von einem US-Militärgericht im sogenannten Nürnberger Ärzteprozess zur Verantwortung gezogen. Unter anderem auch der Österreicher Professor Wilhelm Beigelböck wegen Meerwasserversuchen im KZ Dachau. Ich sag, der Primarius Gross, der maßgeblich an diesen Mordaktionen teilgenommen hat am Spielgrund, der konnte sich unter anderem dadurch, dass er kurzzeitig in sowjetische Kriegsgefangenschaft geraten ist, vorerst einmal der Justiz entziehen. Am 1. April 1948 wird Gross allerdings wegen des Verdachts der Mitwirkung an der Kindereuthanasie am Spielgrund von der Gendarmerie in Köflach verhaftet und ans Landesgericht Wien überstellt. Am 9. April 1948 fällte das Volksgericht Wien gegen Anna Katschenka, also eine ehemalige Krankenpflegerin unter Anführungszeichen, an dieser Kinderfachabteilung am Spielgrund wegen Totschlags ein Urteil zu 8 Jahren schweren Kerkers. 1948, nach der Eröffnung der Hauptverhandlung im Verfahren vor dem Volksgericht in Linz gegen drei weitere Angehörige des Personals von Hartheim und Niedernhardt und zwei Pfleger, wurde ebenfalls Freiheitsstrafen von 5,5 bzw. 3 Jahren verhängt. Einer wurde allerdings freigesprochen. Und 1948 wurde der Leiter, Dr. Alfred Hackl, der Leiter der Arbeitsanstalt für asoziale Frauen am Steinhof, ursprünglich vom Wiener Volksgericht wegen Verletzung der Menschenwürde, also darunter verstanden man Zwangssterilisation und Brechinjektionen, mit 20 Haftjahren bestraft. Er wird in der Revision vom obersten Gerichtshof aber nur zu 6,5 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen er aber nur einen Bruchteil absitzt. Die bedingte Haftentlassung erfolgte bereits 1949. im Zuge des Kalten Krieges und der gesellschaftlich-politischen Reintegration der ehemaligen Nationalsozialisten wird in Österreich die Strafverfolgung auch der NS-Medizintäterin immer mehr abgeschwächt und kommt schließlich zur Gänze zum Erliegen. Und wie die jüngste Geschichte gezeigt hat, wurde auch dieser Primarius Gross, nachdem Werner Vogt der eben Primarius Gross hat eine gute Karriere dann gemacht als Psychiater und Gerichtsgutachter und hat für seine sogenannten wissenschaftlichen Tätigkeiten und Publikationen nach wie vor die Präparate von den ermordeten Kindern am Spielgrund benutzt. Und Gross konnte sich aber bis zum heutigen Tage immer der Justiz entziehen. Er lebt jetzt als Pensionist, er wurde zwar, nachdem wieder bekannt worden war, dass er maßgeblich an diesem Spielgrund ermorden beteiligt war, aus der SPÖ und dem PSA ausgeschlossen, war aber nach wie vor ein Ehrenzeichenträger der Republik Österreich und Versuche, Verfahren gegen ihn wieder aufzunehmen, sind bis dato daran gescheitert, dass sich der Primarius Gross selbst von anderen Gutachtern quasi als verhandlungsunfähig erklären ließ und bis zum heutigen Tage praktisch der Justiz entzogen hat und viele Verbrechen am Spielgrund, an denen er beteiligt war, nach wie vor ungesühnt geblieben sind. Wie gesagt, der große Komplex dieser eugenischen Praktiken und dieser Mordtaten an diesen sogenannten Kinderfachabteilungen sind ungesühnt geblieben und die Opfer, deren Gehirnpräparate bis in die 80er Jahre für wissenschaftliche Arbeiten herangezogen worden sind, wurden erst vor 3 Jahren am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Und jetzt erinnert an dieser ehemaligen Fachabteilung am Spielgrund eine Gedenkstätte an diese Opfer und dort kann auch eine Ausstellung besichtigt werden.
Der Funke fliegt und Fackeln roter Fahnen flammen nun in ganz Europa auf. Räte wählte sich das Volk von Ungarn und Bayern wird zur Räterepublik. Das Volk schöpft Hoffnung und der Funke fliegt. Die Arbeiter von Hamburg und Berlin erheben sich und vor dem Parlament in Wien brennen sie das Weiße aus der rot-weiß-roten Fahne.
Der Funke fliegt und Fahnen brennen rot und heizen nun den Monopolherrn ein. Sie sehen mit Schrecken ihre Macht bedroht.
Die Rosa, Spitzenfunktionäre, zurückweichend, paktierend. Ihnen folgt auf gleichem Fuß
Bürger, Blutgericht. Und einmal noch hat sich das Kapital gerettet.
So, das war für heute das anarchistische Radio. Nächste Woche geht's in anderer Besetzung weiter. Und ich oder wir werden uns dem Thema Faschismus, Verbrechen des Nationalsozialismus und die Nachwirkungen der NS-Ideologie in sicherlich einer der weiteren Sendungen noch beschäftigen, weil, wie gesagt, unter dem Schlagwort Ökofaschismus hat sich dieses Gedankengut auch in Ökologiebewegung oder Friedensbewegung in zum Teil getarnter, ziemlich offener Form fortgesetzt, und darüber wollen wir ein andermal berichten. Ciao.
Ciao.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.